Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Saufen und feiern unter freiem Himmel. Hände mal hoch, wer da dafür ist. Ja. Okay, es gibt ein paar Leute, die sind nicht so dafür. Die sitzen zum Beispiel im Rat der Stadt Duisburg und haben vor einem Jahr beschlossen, dass es in Teilen der Innenstadt von Duisburg ein Alkoholverbot geben soll. Dagegen hat Marion Wegscheider aus Duisburg geklagt. 32 Jahre ist sie alt, Übersetzerin ist sie von Beruf. Und das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat ihr Recht gegeben. Das Alkoholverbot in der Innenstadt von Duisburg ist nicht so ganz korrekt. Wir sprechen mit ihr über die Gründe, warum sie überhaupt geklagt hat. Matthias Hannemann ist Soziologe und auch er hat sich mit dem Phänomen Trinken und Feiern in der Öffentlichkeit beschäftigt, allerdings eher soziologisch. Sein Forschungsgegenstand war der Brüsseler Platz in Köln. Ein ziemlich beliebter Spot, wenn es darum geht, sich mit Freunden unter freiem Himmel zu treffen. Und warum das die Leute tun, wie allerdings die Stadt nicht so richtig zurechtkommt mit den Leuten, das erklärt er uns in diesem Podcast. Doris aus Berlin ist eine der Menschen, die davon betroffen ist, wenn andere unter freiem Himmel feiern. Sie wohnt in der Nähe der Admiralbrücke in Berlin, wo schon seit mehr als 10 Jahren gut und gerne gefeiert wird. Sie ist gegen die Feierreihe sozusagen vorgegangen und hat eine Mediation erwirkt. Was das genau ist, erklärt sie uns im Interview. Und zum Abschluss die zweite Folge unserer Miniserie Fahrraddiebe. Meine Kollegin Pia Rauschenberger ist einem gestohlenen Fahrrad hinterhergereist. Sehr mutig, was sie dabei erlebt, erzählt sie uns hier. Ich bin Dominik Schotter und ich feiere auch mal ganz gerne unter freiem Himmel, aber immer Piano. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Team Wegbier. Leute, bitte mal die Hände hoch, wer da alles ganz gerne dabei ist. Ich kenne ehrlich gesagt fast niemanden, der nicht gern auf dem Weg zu einer Party oder auch gerne mal danach sich noch nur ein kleines Bierchen mitnimmt. In Duisburg heißt es in bestimmten Teilen der Innenstadt jetzt aber weg mit dem Wegbier. Da ist nämlich das Trinken und auch Mitführen von Alkohol seit einem guten Jahr verboten. Verboten, müsste man eigentlich sagen. Denn heute hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden, dass das Alkverbot in Duisburg in der Innenstadt nicht so ganz korrekt ist. Eine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch einen Konsum von Alkohol sei nicht belegt. So. Gegen das Verbot geklagt hatte Marion Wegscheider, 32 Jahre alt, Übersetzerin aus Duisburg, weil sie nämlich, hat sie mir vor der Sendung gesagt, eine Verdrängung bestimmter Gruppen aus der Innenstadt sieht.
Ja, also ich habe mich schon länger mit so Verdrängungstaktiken irgendwie beschäftigt. Also mir ist auch damals das erste Mal aufgefallen in Essen, als man da irgendwie mit lauter Musik, also mit lauter Klassikmusik irgendwie versucht hat, diese Trinker und, sag ich mal in Anführungsstrichen, Penner-Szene da neben dem Hotel zu vertreiben am Hauptbahnhof direkt. Und ich fand das halt irgendwie total spannend und krass, dass man da halt zu solchen Mitteln greift und dann, naja, dann kam das hier irgendwie auf, wo ich ja wohne und wo ich auch gerne mal draußen sitze durchaus. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mal was machen. Was können wir denn machen?
Also es gab sozusagen
die Idee entstanden.
Zwei Motivationen. Einmal aus persönlicher Motivation heraus, weil du dich selber gerne draußen mit Freunden triffst und ein Bier oder ein Wein oder was auch immer trinkst. Und andererseits, weil du sozusagen die anderen Leute, die da sind, an den Rand gedrängt fühlst. Woher kommt diese Motivation für die anderen?
Das hat einfach damit was zu tun, dass ich allgemein finde, dass man, also dass Gesetze und Regelungen ja dazu dienen müssen, dass das Zusammenleben irgendwie für alle gut wird. Und ich bin halt der Meinung, wenn man solche Trends beobachtet, dass Leute verdrängt werden, dann muss man halt aufstehen, muss man was machen, weil sonst verliert man effektiv. Also das macht ja eine Stadt nicht lebenswerter, wenn man irgendwie Leute da per Verbot irgendwie an Stellen, was sich verdrängt, wo man die einfach nur nicht mehr sieht. Das ist ja keine Probleme.
Also kannst du dieses Verbot oder die Motivation für das Verbot gar nicht nachvollziehen?
Gut, ich kann es natürlich insofern nachvollziehen, dass es eine sehr angenehme Lösung für manche Menschen ist, die halt eigentlich in der Stadt wohnen, aber eigentlich nicht in der Stadt wohnen möchten oder gerne möchten, dass ihre Geschäfte irgendwie attraktiver sind für Leute, die sich mehr leisten können. Insofern kann ich es nachvollziehen, aber als Bürgerin und als jemand, der eigentlich schon gerne in einer lebendigen Stadt wohnt, kann ich es wiederum nicht nachvollziehen. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass sich jetzt Bürger da auf die Seite schlagen und ich habe auch schon Fanpost bekommen heute, das war sehr lustig. So, also was muss man eigentlich für ein Alkoholproblem haben, um gegen sowas vorzugehen? fand ich sehr charmant.
Also, das hast du nicht
der Letzte gewesen sein. Nein. Also als wenn ich es hätte, das würde ja auch nichts daran ändern, dass das Verbot einfach, wie wir es ja auch vom Gericht bestätigt bekommen haben, einfach nicht haltbar ist.
Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf, das zuständig ist für Duisburg, hat ja gesagt, es gibt keine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch den Konsum von Alkohol. Das könnte man mit Blick auf das Oktoberfest in München zum Beispiel in Frage stellen. Aber was hat das jetzt für Konsequenzen für Duisburg oder für diesen Teil der Innenstadt?
Ja, also wenn man sich vor Augen führt, dass vor dem Verbot die Vorfälle, die vom Ordnungsamt dokumentiert wurden, immer so im einstelligen bis kleinen zweistelligen Bereich waren, also zwischen 5 und 12, es sind die Folgen dessen, dass das jetzt wieder gekippt ist, relativ überschaubar.
Im Jahr oder am Tag?
Im Jahr.
Ach so, 5 bis 12 Vorfälle im Jahr. Und was für Vorfälle sprechen wir da?
Also ich habe ja heute auch ein bisschen was aus diesem Ordnungsamtstagesbuch gehört, was die Richterin erzählt hat. Ich kannte schon ein paar Sachen vorher, aber da wird tatsächlich sowas festgehalten wie Person hat gepöbelt, Person wurde angemahnt und so. Und pöbeln ist halt einfach nichts, was gegen die öffentliche Sicherheit verstößt oder Menschen in Gefahr bringt. Das ist unangenehm, aber das heißt nicht, dass man es wegregulieren kann.
Was heißt es dann aber jetzt, dass dieses Verbot in Frage gestellt wurde? Weil es ist ja noch nicht gekippt in dem Sinne, dass Duisburg das jetzt wieder gestrichen hat aus seinem Ordnungskatalog. Darfst du jetzt als Einzige wieder Bier trinken draußen?
Nein, natürlich nicht. Also es wurde festgehalten, dass mir tatsächlich nichts untersagt wird. So, also das heißt, ich darf es theoretisch, wenn es rechtskräftig wird. Aber das Gericht hat schon von vornherein ausgeschlossen, das Gericht hat relativ deutlich gemacht, dass auf Basis dieser Faktenlage, die ja ganz deutlich macht, dass es auch vorher schon kein großes Problem gegeben hat, wie man das gerne herbeikonstruiert, dass auf dieser Basis auch ein Einspruch oder weitere Wege relativ wenig Erfolgsaussichten haben.
Sagt Marion Wegscheider aus Duisburg. Sie hat erfolgreich gegen das Alkoholverbot in der Duisburger Innenstadt geklagt. Und je nachdem, wie sich die Stadt Duisburg jetzt entscheidet, könnte der Weg also bald wieder frei sein für das Wegbier.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Hier in Berlin ist es die Admiralbrücke in Kreuzberg oder auch der Reuterplatz in Neukölln, in München der Gärtnerplatz. Leipzig hat die Sachsenbrücke und andere Städte haben andere Orte, wo man an lauen Abenden gut und günstig abhängen kann, ohne Türsteher, ohne Stress, einfach nur mit den Freunden eine gute Zeit haben und dann geht man irgendwann halt nach Hause und überlässt den Platz wieder denen, die da wohnen. Und mit ihnen den Müll und die Pisse. Und wenig Schlaf bekommen sie auch noch. Besonders krass ist das Ganze in Köln am Brüsseler Platz. Ich habe da selber mal in der Nähe gewohnt und hautnah mitbekommen, wie sich wirklich über Jahre hinweg die verschiedenen Parteien da gezankt haben. Und dieser Streit ist offenbar interessant genug gewesen für die Wissenschaft. Der Soziologe Matthias Hannemann hat das Ganze nämlich für seine Masterarbeit untersucht.
Interessant an dem Konflikt ist in erster Linie, dass er so komplex ist und so viele verschiedene Themenfelder berührt. Und interessant ist auch, dass der Konflikt schon so lange besteht, weil eine Lösung zu finden einfach unheimlich schwierig ist.
Wer ist denn da alles mit drin in dem Konflikt?
Es gibt sehr viele verschiedene Parteien. Um das mal runterzubrechen, würde ich vereinfachend sagen, es gibt die Besucher des Platzes, zu denen du ja auch selber mal gezählt hast. Es gibt relativ viele Gastronomen, die Kneipen und Restaurants betreiben. Und es gibt Anwohner. Und bei den Anwohnern gibt es welche, die finden das ganz gut, was auf dem Platz los ist, dass es sehr lebhaft ist und sehr städtisch. Und es gibt eben auch die Gruppe der Anwohner, die das sehr, sehr, sehr kritisch sieht, weil es eben doch sehr laut und sehr belastend ist.
Der Platz, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, ist so achteckig vielleicht irgendwie, auf jeden Fall eher wie so ein Zylinder aufgebaut, relativ eng. Ne? An einer Seite ist eine große Kirche und wenn da nur schon wenige Leute drauf sind, dann staut sich der Lärm so relativ. Wie viele Leute sind denn da so?
Also wenn wir von den wirklich extremen Stoßzeiten sprechen, sprich im Sommer bei gutem Wetter am Wochenende, dann kommt es tatsächlich vor, dass sich 2000 Leute auf dem Platz aufhalten.
What? 2000?
Ja, bis zu 2000 Leute.
Das ist relativ laut. Hat man das mal gemessen, wie laut es da ist?
Ja, das hat man tatsächlich gemessen. Die Ergebnisse liegen alle weit über den zulässigen Grenzwerten tatsächlich.
Also man kann das durchaus auch tatsächlich nachweisen, dass es einfach zu laut ist.
Ja.
Welche Lösungsansätze gab es denn, um diese verschiedenen Konfliktparteien irgendwie zusammenzubringen?
Der Konflikt besteht ja nun schon seit über 10 Jahren. Das fing ungefähr zur WM 2006 an. Anfangs hat man noch ganz klassisch versucht, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Man hat Treffen organisiert mit den Anwohnern und Vertreterinnen von den Besuchern. Da war dann auch der Bezirksbürgermeister dabei, das Ordnungsamt war dabei, Vertreter der Kirche, die auf dem Platz steht, waren dabei. Das hat nicht so wirklich gefruchtet, weil die Leute, die auf dem Platz sich aufgehalten haben zu diesem Treffen, mehr oder weniger nicht erschienen sind. Mhm. Und nachdem man dann mehrere erfolglose kleinere Methoden versucht hat, wie zum Beispiel Plakate aufzuhängen oder auch das Licht anzumachen nachts, ist man dazu übergegangen, einen Mediator einzustellen, der als neutrale Position alle Beteiligten zu einem Kompromiss bringen sollte. Das lief über mehrere Jahre, hat aber leider auch nicht besonders gut funktioniert.
Mhm. Was gab es noch?
Das Ordnungsamt wurde natürlich auch involviert. Die erscheinen aber auf dem Platz tatsächlich nur dann, wenn es konkrete Beschwerden gibt. Und die Handhabe des Ordnungsamtes ist tatsächlich auch sehr gering. Das Problem besteht ordnungspolitisch darin, dass es zwar extrem laut ist auf diesem Platz, wenn sich viele Leute da aufhalten, der Einzelne aber als Person, als einzelner Mensch, der tut nichts Verbotenes, der steht nur dort und unterhält sich mit seinen Freunden. Mhm. Nur wenn 2000 Leute sich normal unterhalten, ist das natürlich so laut, dass es unerträglich wird. Aber der Einzelne begeht keine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Deshalb sind im Ordnungsamt praktisch die Hände gebunden.
Da ist nichts möglich sozusagen.
Inzwischen ist der Konflikt so bekannt, weil auch in den Medien vertreten ist, dass die Besucher sehr gut Bescheid wissen über ihre Rechte. Und die wissen auch, dass das Ordnungsamt zwar mit ihnen sprechen kann, aber keine weitere Handhabe hat.
Mhm. Dann gab es mal eine ganz kreative Idee, dass man sozusagen den Konflikt outsourced in einen nahegelegenen Grüngürtel.
Das gab es auch. Da hatte die Stadt Köln sogar angeboten, den Taxitransfer vom Brüsseler Platz hin zum Aachener Weiher, das ist auch nicht besonders weit, zu bezahlen für die Besucherinnen. Mhm. Das wurde überhaupt nicht angenommen.
Warum nicht? Das ist doch eigentlich ganz geil, da kann man ja Geld sparen, oder?
Ja, ich nehme an, dass das zum einen daran liegt, dass die Besucher ja auf den Brüsseler Platz gehen, weil sie ihre städtische Freiheit ausleben wollen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, leb doch deine Freiheit woanders aus, dann wird das eben nicht als Freiheit empfunden, sondern schon wieder so ein bisschen als Diktat.
Wie ist denn der Stand heute?
Der Stand heute ist meines Wissens, dass sich am Tagesgeschäft nicht viel verändert hat. Das heißt, die Zustände sind nach wie vor extrem kritisch und die Fronten zwischen den Besuchern des Platzes und den Anwohnern sind auch noch verhärtet. Jetzt gab es kürzlich erst ein neues Urteil vom Verwaltungsgericht, das die Stadt Köln dazu aufgefordert, gedrängt hat, Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwohner mit Blick auf die Gesundheit wegen der Lärmbelästigung und des Schlafmangels zu schützen.
Aber wie sie es tun sollen, haben sie nicht gesagt.
Das ist der entscheidende Punkt. Wie genau das vonstatten gehen soll oder kann, wird nicht vorgeschrieben, bleibt den städtischen Instanzen überlassen. Und das ist auch das, was ich persönlich relativ kritisch sehe, weil ich denke, Vorgaben dieser Art hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal. Ich sehe also gar nicht so viel Neueres in dem aktuellen Urteil.
Sagt Matthias Hannemann, Soziologe, hat untersucht, warum Leute am Brüsseler Platz in Köln abhängen und warum das die Anwohner stört. Wir wollen gleich noch mit ihm darüber sprechen, wie das anderswo in Deutschland ist und was man vielleicht von Köln lernen kann oder was man halt eben vielleicht auch einfach vermeiden sollte, weil es in Köln auch schon nicht funktioniert hat.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Mediterranisierung, geiles Wort irgendwie. Mediterranisierung steckt so ein bisschen Mittelmeer drin und es meint tatsächlich auch was, was man eher aus Italien und Spanien kennt, an öffentlichen Plätzen abhängen. Einfach la dolce vita, lebe, genieße unter freiem Himmel. Geht eigentlich auch in Schland ganz gut, gerade im Sommer, wenn die Temperaturen ein bisschen höher sind. Problem ist halt nur, wir sind Deutsche. Viele von uns. Und wir mögen Lärm nicht so gerne. Müll finden wir auch nicht so geil und Menschen nerven uns auch manchmal. Da ist es halt mit der Mediterranisierung so ein bisschen problematisch. Der Soziologe Matthias Hannemann hat sich dieses Konfliktfeld mal angesehen, wissenschaftlich untersucht anhand des Beispiels Köln-Brüsseler Platz und er weiß deswegen, wo in Deutschland es noch so ähnlich ist wie am Brüsseler Platz.
Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass man das fast überall beobachten kann. Allerdings in dem Umfang und so geballt an einer Stelle wie in Köln würde ich da als weitere Beispiele noch die Admiralbrücke in Berlin nennen und den Friedberger Platz in Frankfurt, wo auch ähnliche Zustände herrschen.
In anderen Städten, also jetzt zum Beispiel München auch groß, Hamburg auch groß, warum spielt sich da sowas nicht ab, deiner Meinung nach?
Da gibt es solche Plätze auch. Ich habe mich jetzt in der Untersuchung sehr stark auf Köln fokussiert und weiß, dass es ganz extrem damit zusammenhängt, welche Alternativen man hat. Wenn nur ein Platz zur Verfügung steht, an dem man sich abends gut informell treffen kann, dann wird er natürlich auch von sehr vielen Leuten aufgesucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in anderen größeren Städten in Deutschland einfach so ist, dass das Gefüge von öffentlichen Plätzen, an denen man sich gut aufhalten kann, ein bisschen dezentraler ist als zum Beispiel in Köln, wo es in der Ecke Innenstadt fast nur diesen Brüsseler Platz gibt, wenn man zwar eine sehr innenstädtische Umgebung haben möchte, aber doch auch eine gewisse Gemütlichkeit mit ein paar Bäumen und so weiter, ist es alternativlos, wie man so schön sagt.
Was können denn andere Städte lernen vom Umgang der Stadt Köln mit dem Brüsseler Platz?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil es ja in diesem Konflikt in Köln keine Lösung gibt und auch erstmal keine Lösung in Sicht ist.
Dann kann man vielleicht aber aus dem Negativen heraus was lernen.
Ja, was man vielleicht lernen kann, ist, dass man für die Lösung solcher Konflikte sehr viel Geduld mitbringen muss. Und ich glaube, man muss auch ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit wahren. Am Ende liegt die Regelung solcher Konflikte ja immer bei der Stadt, beziehungsweise beim Stadtstaat, wenn wir von Berlin oder Bremen sprechen, oder Hamburg. Und wichtig ist dabei, dass die Betroffenen nicht das Gefühl haben, übervorteilt zu werden oder dass diejenigen, die sich um den Konflikt kümmern, parteiisch sind. Ich habe das in Köln beobachtet, dass die Anwohner, die sehr kritisch waren und protestiert haben, nach einer Weile das Gefühl hatten, dass sie nicht ernst genommen wurden. Und das war meines Erachtens ein Punkt, an dem es sehr stark gekippt ist.
Weil die Feiermeute sozusagen in der Überzahl war und ihr Recht auf freies Feiern so lautstark vertreten hat? Oder warum? Also ich meine, so eine alteingesessene Nachbarschaft, die kann doch, die muss man doch eigentlich auch anhören, oder nicht?
Das wurde auch tatsächlich gemacht, das wurde sogar in sehr großem Umfang gemacht. Die Anwohner hatten nur irgendwann das Gefühl, naja, die hören uns ja gar nicht zu. Es gab 5 Treffen, es gab 10 Treffen, es gab 15 Treffen und irgendwann hatten die Anwohner den Eindruck, wir reden uns hier den Mund fusselig und eigentlich erzählen wir doch seit Jahren dasselbe, aber es passiert nichts. Und das hat eher dazu geführt, dass jede neue Einladung zum Gespräch eher negativ aufgefasst worden ist. Und nach dem Motto, naja, es tut sich ja eh nichts, auch wenn wir uns jetzt wieder mit den Verantwortlichen treffen. Mhm. Und das hat zu einer riesen Frustration geführt, die meines Erachtens eine Kompromisslösung sehr schwierig macht.
Also müsste eigentlich der Rat an die Feiermeute rausgehen, dass die sich vielleicht auch mal zusammenreißen sollten?
Das auf jeden Fall. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Es ist auch sehr schwierig. Ich habe auch selbst in der Ecke dort gewohnt. Ich weiß genau, wie es auf dem Brüsseler Platz ist. Es ist wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre. Man steht dort oder sitzt dort und unterhält sich ganz in Ruhe mit seinen Freunden, Bekannten oder auch neuen Bekannten, trinkt vielleicht was. Aber es geht im Vergleich zu wirklichen Partyorten sehr gesittet zu. Es geht in erster Linie um Gespräche. Und den Leuten zu sagen, ihr könnt hier nicht mehr hin, weil sich die Anwohner gestört fühlen, ist einfach sehr schwierig.
Dann lass uns vielleicht in die Zukunft schauen. Welche Möglichkeiten haben denn Städte aus sozusagen städtebaulicher Sicht, um so eine Situation zu vermeiden? Also vielleicht irgendwie die Akustik anders zu gestalten. Gibt es da Ideen?
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Am Brüsseler Platz haben wir jetzt die Situation, dass die Gebäude da schon sehr lange stehen. Und wie du eben gesagt hast, das ist wirklich wie in einem römischen Amphitheater. Wenn man unten eine Stecknadel fallen lässt, hört man das oben im 4. Stock wesentlich lauter, als wenn man unten daneben steht. Das ist ein bisschen tragisch für die Anwohner. Was meines Erachtens am wichtigsten ist, ist, dass man Alternativen schafft, die nicht besonders künstlich daherkommen. Und dass man Alternativen vor allen Dingen erhält. Wir haben in Köln zum Beispiel auch die Situation gehabt, dass ein großes Zentrum für, ich nenne es mal alternative Kultur, das Odonien, mitten in diesem Konflikt quasi dicht gemacht werden sollte, was dazu geführt hat, dass die Frequenz auf dem Brüsseler Platz noch höher wurde. Das ist natürlich, ich sag mal so, schwierig. Man sollte schon darauf achten, dass man Freiräume schafft, dass man auch Freiräume für verschiedene Gruppen schafft. Und wenn das gegeben ist, dann müssen die Leute nicht mehr in diese problembehafteten Mischzonen ausweichen.
Der Soziologe Matthias Hannemann hat untersucht, warum Leute am Brüsseler Platz in Köln ganz gerne abhängen und warum das die Anwohner stört.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Feiern unter freiem Himmel in der Großstadt oder Cornern, abhängen, unser Thema heute hier bei Ab 21. Dieses Abhängen und dieses ungezwungene Rumhängen unter Alkoholeinfluss finden jetzt nicht alle geil, muss man ehrlicherweise sagen. Besonders Anwohner von so Hotspots fühlen sich dann doch mal in ihrer Nachtruhe gestört. An der Admiralbrücke in Berlin zum Beispiel, da ging das vor so gut 10 Jahren ungefähr los, dass nachmittags erst so eine Handvoll und dann zum frühen Abend hin dann immer mehr Leute kamen. Ein paar Musiker haben sich drunter gemischt mit einer Klampfe, haben da schön Musik gemacht. Und das wäre ja alles noch erträglich gewesen, wenn da nicht später am Abend die ganze Brücke voll gewesen wäre und die Mucke immer lauter gewesen wäre. Irgendwann war es den Anwohnern da zu viel, wohlgemerkt Kreuzberg. Ja, Berlin, Kreuzberg. Es war ihnen zu viel. Sie haben sich an die Politik gewandt, sind in die Sitzungen gegangen und haben erwirkt, dass es eine Mediation gibt. Und was das ist, erklärt uns Anwohnerin Doris, die schon mehr als 20 Jahre an der Brücke lebt.
Mediation heißt, man fängt, statt dass man in die Positionen geht und sagt, ich will dieses oder ich will jenes, geht man rein in die Sitzung und sagt, was man für Wünsche hat. Also zum Beispiel, ich möchte schlafen.
Das ist ja nur ein Menschenrecht.
Also ja, aber dann guckt man, wie man das erreichen kann. Hm. Dann gab es Vertreter vielleicht auch aus dem Tourismusamt, die haben gesagt, die müssen doch kommen, dürfen die Gäste und wir müssen doch freundlich sein und wir müssen Platz haben. Die sagen, wir möchten dort sein, wir möchten uns dort hinsetzen. Wir sind doch nur einmal da und wir möchten da was trinken, essen und. Und dann gibt es da verschiedene Wünsche. Und dann guckt man, wie man das zusammenbringt.
Mhm. Stelle ich mir ja schwierig vor, bei so einer heterogenen Gruppe, wie man die auf so einer Brücke hat, wo ja auch viele Touristen sind, die wirklich nur für eine Stunde oder zwei oder drei dann da sind, deren Interessen auch mit reinfließen zu lassen. Wie habt ihr das sichergestellt?
Das war ganz schwierig. Wir haben ganz viele Stunden darüber nachgedacht, gestritten, wie man das machen kann. Eigentlich ganz, ganz schwierig. Das konnten nur Tourismusvertreter. Ja. Das waren sozusagen die Fürsprecher. Was wir aber geschafft haben, wo ich auch sehr stolz drauf war, wir haben Jugendliche einbezogen. Wir haben irgendwann Jugendliche, gab es, die willig waren, in diese Mediation zu kommen, obwohl das ja für die ganz seltsam war. Da redet man, tauscht sich aus und soll eine Lösung finden.
Waren das Jugendliche, Entschuldigung, wenn ich kurz reinplatze, waren das Jugendliche, die vor Ort wohnen oder die da hingekommen sind
nein,
zur Brücke?
Nein, vor Ort wohnen.
Die sich ja auch konzentrieren müssen, weil sie zum Beispiel sich auf Abiturprüfungen vorbereiten müssen.
Genau, aber es gab auch Jugendliche und meine Tochter hat mir das hinterher auch gesagt. Die hat gesagt, ihr könnt uns nicht vertreiben. Die Brücke ist ein Ort, also auch für die Umgebung oder auch für die weitere Umgebung aus den Nachbarbezirken, wo sich die Jugendlichen treffen. Hm. Die haben sich ganz einfach gesagt, du abends gehen wir treffen uns auf der Admiralbrücke. Ja, und die Jugendlichen, was sie erzählt haben, worunter sie gelitten haben, sie haben einfach gesagt, dass wir das verstehen müssen. Sie haben A, nicht so viel Geld, sie können sich nicht in Cafés treffen, das können die gar nicht bezahlen. Und das andere ist, die ganzen Jugendkulturzentren, die es gab, die sind ja nach und nach geschlossen worden. Und die haben gesagt, wir haben einfach keinen Platz.
Hm. Und das habt ihr alles unter einen Hut bekommen. Wie ist die Situation heute?
Damals, von den vielen Problemen, die wir hatten, wir konnten nicht richtig gut Lösungen suchen. Hm. Es gibt Recht und Gesetz, das sagt, man hat das Anrecht auf Schlaf. Ab, ich glaube, 10 Uhr abends muss Ruhe sein. Wir haben uns dann geeinigt, also ganz gut fand ich das nicht, aber das war mit allen Beteiligten, da gab es auch Konservativere, als ich das bin. Wir haben uns wirklich geeinigt, dass jetzt immer noch jeden Abend die Polizei kommt. Die kommt manchmal mit 2, 3 Leuten, manchmal auch mit mehreren. So die letzten Nächte waren die so ab 11 Uhr da, gehen die ganz einfach über die Brücke, sprechen die Leute an und sagen denen, dass die jetzt woanders hingehen müssen.
Und dann gehen die auch woanders hin?
Die gehen woanders hin.
Und wohin?
Das kommt teilweise zu ganz absurden Situationen. Die Brücke gehört zum Abschnitt, ich glaube, das ist der Abschnitt 52 der Polizei. Mhm. Rechts davon, das Frenkelufer, ist der Abschnitt 53. Mhm. Die haben wirklich vor meiner Nase teilweise die Jugendlichen in den Abschnitt 53 geschickt und haben gesagt, die können doch da an den Kanal gehen, sich hinsetzen.
Und dann waren die anderen zuständig und die haben nichts getan.
Genau, die waren ja nicht da. Dann habe ich den Polizeibeamten gefragt, was ich denn jetzt machen muss, wenn sie doch für den Abschnitt 52 zuständig sind. Und jetzt gehen die in den Dreien, ob ich jetzt nochmal die Polizei anrufen muss, 53, dass die kommen, um denen jetzt, die am Kanal sitzen, genauso viel Lärm machen, dass die wieder vertrieben werden. Mhm. Der hat gesagt, ja.
Nur eine andere Durchwahl.
Ja, die Touristen haben gelacht.
Naja, das ist eben auch Berlin.
Das ist Berlin.
Das ist Kleinstaaterei in der Hauptstadt. Ein anderer unschöner Nebeneffekt, neben sich durch die Polizei durchtelefonieren, ist, ihr müsst jetzt mehr für die Müllabfuhr zahlen. Wieso das denn?
Naja, wir haben das auch in der Mediation angesprochen, dass da ganz viel Müll ist. Die Berliner Stadtreinigung hat dann gesagt, können wir lösen. Wir hängen da mehr Plastiksäcke auf, da können dann die Pizzaverpackungen reingetan werden und wir kommen auch jeden Morgen und reinigen. Was wir damals nicht gewusst haben, dass das ganze Gelände, Frenkelufer, Admiralbrücke, das ist dann hochgestuft worden. Jede Straße in Berlin, das wusste ich auch lange, lange nicht, wird in eine Reinigungsstufe eingeplant. Und je mehr gereinigt werden muss, desto teurer wird das. Und das heißt, wir bezahlen eigentlich als Anwohner die Müllentsorgung der Touristen.
Bravo.
Ja.
Ja. Also ich zahle auch für die Touristen bei mir im Kiez, der nur wenige hundert Meter von deinem entfernt ist, zahle ich mit.
Ja.
Naja, super. Das lasse ich dir vielleicht mal wissen beim nächsten Mal, wenn ich sie dann da draußen sehe.
Wir könnten mal die Tourismusabgabe umlenken.
Da könnte man mal drüber nachdenken. Ja. Aber ein Bekenntnis hätte ich schon gerne noch von dir. Du und die Brücke, in welchem Verhältnis steht ihr zueinander? Gehst du manchmal doch gerne hin, guckst du den Sonnenuntergang an und schwenkst dazu ein Glas Rotwein und trinkst vielleicht auch da draus?
Das mache ich lieber bei mir oben. Da ist es netter. Aber was ich wahnsinnig gerne mache, wenn es kälter wird, wenn es Winter ist, wenn der Kanal auch mal zugefroren ist und es geht im Winter früh die Sonne unter. Ich genieße einfach die Ruhe, die diese Brücke dann hat. Und ich finde die immer noch wunderbar. Ich liebe die einfach.
Ja, klares Bekenntnis zur Admiralbrücke in Berlin von Doris, die da in der Nähe wohnt, aber es nicht so toll findet, wenn die Brücke zur Feierlocation wird.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Meine Berlin-Bilanz: nach 4 Jahren 3 Fahrräder geklaut, eines aus dem Hof, 2 aus dem abgeschlossenen Kellerabteil, das hinter einer abgeschlossenen Kellertür liegt, die hinter einer abgeschlossenen Haustür liegt. Ich kann euch nicht in Worte fassen, wie sauer ich jedes Mal auf den unbekannten Täter oder die unbekannte Täterin war. Also wirklich, Fahrräder liegen mir sehr am Herzen und wenn sie dann weg sind, das ist fast ein bisschen so, als würde einem das Herz ein Stück weit rausgerissen werden. Tja, aber ich hätte natürlich auch ein bisschen schlauer werden können, ne? Könnte man sagen. Ich hätte zum Beispiel einfach einen GPS-Tracker an meine Räder anbringen können, dann wären sie zwar immer noch weg gewesen, aber ich hätte sie vielleicht auf die eine oder andere Weise, weiß man nicht, wiedergefunden. Meine Kollegin Pia Rauschenberger hat genau das versucht, mit Freunden und viel Mut ist sie einem gestohlenen Rad nach in der zweiten Folge unserer Miniserie Fahrraddiebe.
Mit diesen vielen Karten und 1000 Geräten sieht das echt aus wie eine Militäroperation.
Wir sitzen im Auto Richtung Polen. Wir fahren dorthin, um ein Fahrrad zu finden, das Marina vor ein paar Tagen in Berlin gestohlen wurde. Und dann wollen wir es im besten Fall auch wieder mit nach Hause nehmen. Vielleicht ist das ein bisschen optimistisch, aber auf dem Dach ist schon ein Fahrradträger installiert. Fahrraddiebe. Eine Miniserie von mir, Pia Rauschenberger. Folge 2. Der Empfänger. Alexei, Mirko und Marina haben einen Fahrradträger auf dem Dach, eine Eisensäge im Kofferraum und ein Empfangsgerät im Auto, das ein Signal aus Polen empfängt. Ihre Waffe, um Marinas Fahrrad wiederzufinden, ist also ihre Technik. Ein Peilsender. Obwohl mir noch etwas unklar ist, wie gut der Peilsender funktioniert, der das Signal aus Polen sendet.
Also das ist jetzt hier alles noch nicht einfach, was wir machen. Wir sind hier noch ziemlich, diesen Prototyp bauen. Ich war froh, dass es jetzt, sag ich mal, gesendet hat. Ja? Und nicht, dass der jetzt einfach mal wieder irgendein Softwareproblem hatte oder sowas. Hätte ja auch sein können.
Und wie groß ist der Peilsender jetzt, auf dessen Suche wir gerade sind?
Der ist ungefähr 15 cm lang und 2 cm im Durchmesser. Also es ist halt, ne, so ein kleines Rohr quasi. Ne?
Dieser Sender steckt im Rahmen des Fahrrads und von außen kann man ihn eigentlich fast nicht sehen. Dieser Sender schickt ein Signal, das die drei Freunde in Berlin empfangen haben und ungefähr in Posen verorten. Nach 2 Stunden Fahrt machen wir eine Pause an einem Rastplatz, um zu besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Marina breitet mehrere Karten auf dem Picknicktisch aus.
Also das ist die Regionskarte mit dem Gebiet, was wir abzusuchen haben. Wir haben geguckt, das hat so eine Ausdehnung von um die 10 Kilometern. Wir haben das heute Morgen auf Karten gedruckt. Hier. Unterteilt in die Gebiete hier H1, H2, H3 und O1, O2, O3.
Eins muss man den Dreien wirklich lassen. Sie haben sich echt Mühe gegeben bei der Vorbereitung von unserem Trip. Auf den Karten sind so rote Prozentzahlen zu sehen. Die stehen für die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Fahrrad an dem markierten Ort befindet. Das Signal ist offenbar relativ unpräzise.
Was denkt ihr, wie lange wir brauchen könnten ungefähr?
Na, in Berlin, also von unseren Erfahrungen halt eine Stunde.
Ich kann ja Wetten abschließen.
Aber wir haben es hier noch nicht gesucht.
Ja. Wir fahren weiter über die polnische Grenze. Mirko und Marina erzählen, dass sie in Berlin das Fahrrad schon öfter versteckt haben und die andere Person es dann suchen musste. Aber das war im Osten von Berlin. Das Gebiet, das jetzt in Frage kommt, ist viel größer. Bevor die nötige Technik für unsere Suche ausgepackt wird, will ich nochmal das Prinzip verstehen. Mirko erklärt, dass sie nach WLAN-Netzen suchen wollen.
Also diese drei WLAN-Netzwerke, die wir jetzt suchen, was sind das für welche?
Das sind die in der Nähe von dem Fahrrad.
Also woher wissen wir, dass die da sind?
Weil uns das Fahrrad das sagt, quasi.
Das kann auch darauf zugreifen oder kann auch erkennen, dass es da WLAN gibt. So schlau ist der Sender jetzt.
Ja, genau. So wie dein Handy auch. Das kann ja auch erkennen, wo das WLAN ist. Und dann kannst du das, wie bei Google auch, kannst du dann dein Handy da orten.
Also das geht, ja. Direkt über das Handynetz. Also das Fahrrad hat die umliegenden Türme, also die Funktürme vom Handynetz zugesandt. Das hat eine Prepaid-SIM-Karte drin und dann kann man dem einen SMS schicken und dann kriegt man Daten zurück von den Funktürmen oder den WLAN-Netzen.
Während wir immer weiter Richtung Posen fahren, denke ich darüber nach, ob ich mich wirklich wohlfühle auf dieser Mission. Alexej spricht Russisch, aber niemand von uns spricht Polnisch hier. Ich kenne zwar ein paar Leute, die Polnisch sprechen, aber die waren ziemlich skeptisch, als ich ihnen von unserer Suche erzählt habe. Mit meinen Zweifeln bin ich nicht allein. Alexej geht es ähnlich.
Man bewegt sich da auch irgendwie in so einem rechtlichen Graubereich und ist gleichzeitig im Ausland.
Was meinst du mit dem rechtlichen Graubereich?
Ich weiß nicht, wie das rechtlich geregelt ist in Polen, ob man jetzt einfach nach seinen offensichtlich gestohlenen Gütern einfach suchen darf und dabei irgendwelche Grundstücke betreten darf, um es sich wiederzuholen.
Alexej zweifelt daran, ob wir hier nicht so eine Art Selbstjustiz ausüben. Und das ausgerechnet als Deutsche in Polen. Dazu kommt noch das Klischee vom klauenden Polen. Fahrräder werden ja nicht nur von Polen geklaut. Viele Räder werden zum Beispiel auch von Drogenabhängigen geklaut, die schnell Geld brauchen. Aber tatsächlich gibt es polnische Banden, die in Deutschland Fahrräder klauen und massenhaft nach Polen bringen. Das erzählen mir Polizisten, Wissenschaftler und Journalisten, die ich frage. In Polen werden die Räder dann weiterverkauft. Die deutsche Polizei kooperiert zwar mit den polnischen Behörden, aber um wirklich viele Fahrräder zurückzuholen, fehlt es dann doch oft an Personal und Ressourcen. Es ist also mehr als nur ein Klischee, dass geklaute Fahrräder nach Polen verschwinden. Bei uns im Auto Richtung Posen ist es jetzt Zeit, das Signal genauer zu orten. Alexej schaltet seinen Laptop ein und schließt die Antenne an.
Das sind die WLAN-Netze, die es hier in der Umgebung gibt.
Genau. Das scannt alle 2 Sekunden und trägt das dann in die Liste ein.
Auf dieser Liste suchen wir nach den WLAN-Netzen, die der Peilsender in seiner Nähe verortet. Wenn wir eins von ihnen finden, wissen wir, weit kann das Fahrrad jetzt nicht mehr sein. Trotzdem fühlt es sich an wie die Suche nach winzigen Goldstücken, die irgendwo im Sand vergraben sind.
Das ist aber auch so ein bisschen wie mit so einem Metalldetektor über den Strand laufen.
Das ganze Kleingeld, was einem dann das Signal versaut. So wie hier TP-Link7DD813 oder ChipChipNet D8B2. Das Kleingeld des WLAN, der WLAN-Sucher. Über den Bildschirm flimmern WLAN-Namen. Das ist das, was mich am Suchen generell so fertig macht, dass man nie sicher weiß, ob es sich am Ende überhaupt lohnt, ob man Erfolg haben wird. Aber dann?
Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, aber ich habe TipTipNet DDCC6 und ja. Fahrrad 7.
Ja.
Ja.
Fahrrad 7, okay. Wir fahren einfach erstmal dezent weiter.
In der nächsten Folge von Fahrraddiebe
kommt Pia Rauschenberger mit ihren Freunden Fahrrad 7 dann schon ein Stückchen näher. So viel können wir schon verraten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bergen. Eine Behörde hat einer Familie aus Niedersachsen ihr Känguru weggenommen. Dies teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Die Familie lebte mehr als 3 Jahre mit ihrem Haustier namens Vigo zusammen. In den vergangenen Monaten hatte das Veterinäramt Celle versucht, sich mit der Familie über die Haltungsbedingungen zu einigen. Vergeblich. Nachdem das Känguru im vergangenen Sommer ausgebüxt war und es Polizisten wieder hatten einfangen müssen, überprüften Tierärzte und Behörden die Haltebedingungen. Sie stellten fest, dass der Garten, in dem Vigo herumhopste, nach den gesetzlichen Bestimmungen rund 50 Quadratmeter zu klein für ein Rotnacken-Wallaby ist. Nach Angaben der Familie ist das Gelände etwa 150 Quadratmeter groß. Das Amt hatte die Familie aufgefordert, das Känguru an Artgenossen zu gewöhnen und einen Sachkundenachweis, also eine Art Halterführerschein, zu erbringen. Einzig den Nachweis sollen die Halter nach Angaben des Landkreises erfüllt haben.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.